Deutschlandfunk. Der Tag.
34 Gerichtsverfahren hat Donald Trump seit der Wahl verloren. Selbst einige seiner republikanischen Parteifreunde, wenn auch längst nicht alle, halten seine Versuche, die Wahl vor Gericht noch zu seinen Gunsten zu drehen, nur noch für peinlich. Immerhin kann die offizielle Transition, also die Übergabe zwischen der Regierung von Trump und der Mannschaft von Wahlsieger Joe Biden, jetzt stattfinden. Die von Trump eingesetzte zuständige Behördenleiterin hat dafür jetzt die Mittel freigegeben. Was wird sich unter Biden konkret ändern? Was wird er überhaupt ändern können? Und was heißt das für Europa? Darüber sprechen wir gleich. Vorher aber Lockdown und kein Ende. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten haben die Weichen für eine Verlängerung bis kurz vor Weihnachten gestellt. Was das heißt, auch das gleich ein Thema hier in der Tag an diesem 24. November 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Infektionsschutz ist Ländersache und wenn die Länderchefs sich einigen, dann kann die Kanzlerin noch so viel mahnen. Das haben wir in dieser Pandemie schon öfter erfahren. Dann wird es so gemacht, wie die Länderchefs das wollen. Heute auch wieder, denn die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die haben sich geeinigt auf einen Corona-Fahrplan bis Weihnachten. Zumindest gibt es eine gemeinsame Beschlussvorlage für das Treffen mit der Kanzlerin morgen. Doch in den Statements deutet sich jetzt auch schon wieder Uneinigkeit an. Alles also ziemlich verwirrend, reden wir deswegen drüber mit Volker Findhammer im Hauptstadtstudio. Hallo Volker.
Hallo Philipp, ich grüße dich.
Fangen wir mal mit dem ganz groben Keil an. Es geht ja offensichtlich zunächst darum, dass Weihnachten, also das Weihnachtsfest, einigermaßen normal ablaufen soll aus Sicht der Ministerpräsidenten. Wie sieht denn ein normales Weihnachten aus Sicht von einem Markus Söder beispielsweise aus?
Naja, zumindest sieht es danach aus, als dass mehr Menschen zusammenkommen dürfen als in den kommenden Wochen. Denn die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin wollen ja morgen auch eine weitere Verschärfung beschließen, dass man sich nämlich bis zum 20. Dezember nur mit 5 Menschen treffen darf. Kinder sind da jetzt mal ausgenommen. Und das soll ja Weihnachten etwas großzügiger gestaltet werden. Also Weihnachten und Silvester, da sollen es dann 10 Menschen sein, auch wiederum die Kinder ausgeschlossen. Also die gehören bis zum 14. Lebensjahr automatisch dazu. Mhm. Und das soll die große Lockerung zu Weihnachten sein. Also dass die Feiertage tatsächlich, dass es da mehr Begegnungen geben kann als in der Zeit davor und in der Zeit danach. Denn diese Befreiung, die gilt dann vom 23. Dezember bis zum 1. Januar. Und vorher sollen wir uns ja nur mit 5 Menschen treffen können.
Also es gibt eine Erweiterung des Lockdowns, er bleibt der Lockdown und er wird sogar nochmal verschärft. Und da sind sich alle einig tatsächlich?
Da sind sich alle einig. Das Datum 20. Dezember steht. Übrigens, das liegt deshalb so quer, weil ja das Infektionsschutzgesetz in der vergangenen Woche nur um 4 Wochen eben bis zu diesem 20. Dezember verlängert wurde. Und deshalb gehe ich zum Beispiel davon aus, dass in der letzten Bundestagswoche, die letzte Sitzung ist am 18. Dezember, dass es da in dieser letzten Woche nochmal zu einer generellen Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes kommt und dass dann möglicherweise dann auch ein neuer Termin, beispielsweise der 20. Januar, ausgerufen wird. Denn allem, was man da hören konnte, war ja schon klar, dass das mit dem 1. Januar nicht vorbei ist, sondern dass es danach weitergeht. Aber dazu bedarf es dann eines weiteren Beschlusses, sowohl des Bundestages als auch des Bundesrates.
Ach, das ist interessant. Also das ist jetzt tatsächlich dieser 20. Dezember. Das ist im Prinzip nur vordergründig, weil es kurz vor Weihnachten ist. In Wirklichkeit ist das eine konkrete Folge sozusagen des Infektionsschutzgesetzes, über das wir letzte Woche kontrovers diskutiert haben.
Ja, die Beschlüsse waren am 20. November. Es wurde um 4 Wochen verlängert und deswegen ist der 20. Dezember das natürliche Datum in diesem Verfahren und es muss dann erneut von den Parlamenten verlängert werden und deswegen ist dieser 20. Dezember gesetzt und darüber ist auch klar, am 15. wollen sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin nochmal in großer Runde zusammensetzen und dann ihrerseits dann tatsächlich beschließen, wie es ab Januar dann weitergehen sollte. Denn noch sind es ja alles Ankündigungen. In einem ersten Entwurf hieß es noch dazu, das wird dann im 14-Tage-Rhythmus verlängert. Das ist jetzt verschwunden, sondern es heißt tatsächlich in dem aktuellen Papier, das mit Sicherheit noch nicht das letzte ist, das soll dann am Mitte Dezember noch einmal konkret besprochen und dann erneut festgelegt werden.
Wie äußern sich denn jetzt die Länderchefs konkret? Markus Söder war ja sonst immer eher auf Hardliner-Linie. Wie geht er jetzt diesmal um? Ist er mit an Bord?
Naja, Markus Söder, das war klar zu sehen, hat sich heute Nachmittag vor der Kabinettssitzung in Bayern schon eindeutig dazu geäußert. Und er ist skeptisch, ob das Ganze hinreichend ist.
Das Papier, das wir beschlossen haben gestern, ist ein Kompromiss. Aber aus meiner Sicht reicht er noch nicht aus. Und an einigen Stellen wird auch klar vorgegeben, dass die Länder noch nachschärfen können. Und das wird dann Bayern auch tun.
Also da deutet sich schon an, dass das nicht hinreichend ist. Auch andere Stimmen, zum Beispiel auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmer, zeigt sich bereits skeptisch, obwohl Michael Müller, der Verhandlungsführer in dieser ganzen Angelegenheit, der regierende Bürgermeister von Berlin, der gab sich heute verhalten zuversichtlich, dass es nur noch zu wenigen Änderungen kommen wird.
Das ist im Moment ein Arbeitsstand, ein gut verabredetes Papier zwischen den Ministerpräsidenten, aber wir kommen morgen mit dem Kanzleramt zusammen und da wird es vielleicht auch noch mal die ein oder andere eigene Überlegung geben und Initiative noch mal etwas zu verändern. Und das ist dann auch in Ordnung, wenn man sich gegenseitig überzeugen kann.
Wenn man sich überzeugen kann, also am Ende muss dann tatsächlich, Philipp, auch ein klares Mehrheitsergebnis stehen, eine klare Meinung all dieser Runden. Aber es gibt natürlich einige Streitpunkte. Ich nenne mal die Feiertage, Silvester ganz besonders und eben auch die Schulen.
Volker, schon allein, wenn ich jetzt Markus Söder höre, der sagt, einige Länder werden nachschärfen, wir wahrscheinlich auch. Das klingt ja dann doch eher danach, als wenn man zwar Einigkeit jetzt hier auf dem Papier hergestellt hat, aber am Ende macht doch jeder, was er will, oder nicht?
Naja, bei den Schulen scheint das gerade der Fall zu sein. Also Michael Müller hatte heute beispielsweise gesagt, ja, bei den Schulen, da gibt es auch gar keine Möglichkeit, dass die Bundesregierung da einfach was vorgibt. Das ist am Ende Ländersache. Aber gerade Markus Söder hat zum Beispiel den Blick auf die Maskenpflicht eigentlich schon auch noch eine weitere Anpassung gefordert. Und das reicht jetzt sogar auch in die Bundestagsfraktion hinein. Denn der Kollege Ralf Brinkhaus von der CDU, der erklärte heute Nachmittag:
Wir kriegen aus der Fläche viele Rückmeldungen aus dem Bereich Schule. Dort wird gesagt, die Schulbusse sind voll. Warum gibt es keinen Wechselunterricht? Warum ist nicht mehr im digitalen Bereich möglich? Ich denke mal, da sind die Länderchefs insbesondere in der Verantwortung.
Also das dürfte durchaus ein Punkt sein, an dem morgen auch noch einmal nachgebessert werden könnte oder zumindest die Forderung aufgestellt wird seitens der Bundesregierung, dass die Vereinbarungen zur Schule im Moment noch nicht hinreichend sind.
Dass man sich da dann auch noch mal auf eine einheitliche Linie dann gerade ganz konkret in dem Punkt sozusagen beschließt beziehungsweise.
Ja, zum Beispiel eine explizite Maskenpflicht dann für bestimmte Inzidenzen oder auch, dass es A-B-Gruppen gibt in den Schulen, dass es Wechselunterricht gibt. All diese Fragen, die zwar schon andiskutiert wurden, aber nur teilweise oder auch nur verhalten umgesetzt wurden, da ist das Papier tatsächlich auch so ein bisschen zurückhaltend. Das hat so ein bisschen die Berliner Linie aufgenommen nach dem Motto, mit einem versetzten Schulanfang, der bringt, das weiß ich von meiner eigenen Tochter, nur bedingt etwas, weil die Kommunikation und das Zusammentreffen ist ja dennoch gegeben. Viel besser wäre natürlich wirklich getrennte Gruppen, die mit Abstand voneinander unterrichtet werden.
Jetzt wird das Ganze natürlich ziemlich teuer. Kann man sich ja an einer Hand ausrechnen. Nochmal 4 Wochen Lockdown, nochmal 4 Wochen Entschädigungszahlungen. Wer zahlt das Ganze am Ende?
Ja, im Moment erstmal der Bund und dann gab es ja heute wohl auch die Einigung, dass dann nochmals 17 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, die bis zum 20. Dezember reichen sollen. Also weil eben Gastronomie, Hotels und alle, die damit zusammenhängen, in den kommenden Wochen geschlossen bleiben sollen. Aber da gibt es natürlich auch schon eine Debatte, dass der Bund auch nicht ewig wird in seine Taschen greifen können. Und da erklärte Ralf Brinkhaus beispielsweise heute Nachmittag:
Sollte es so sein, dass es notwendig ist, dass die Lockdown-Maßnahmen verlängert werden, weil die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, nicht wirken. Und sollten wir auch in den Januar und Februar hinein weitere Ausgleichszahlungen leisten müssen, dann müssen die Länder mit ins Boot. Da geht nichts dran vorbei. Es kann nicht sein, dass das alles alleine vom Bundeshaushalt getragen wird.
Und Philipp, da werden wir natürlich hellhörig, denn er hat von Januar und Februar gesprochen. Ja. Bislang gingen wir davon aus, ja, also November, vielleicht noch Dezember und dann ist die Sache gut. Aber so ein bisschen ist da schon rauszuhören, dass das durchaus noch ein längerer Corona-Winter werden könnte.
Ja, es klingt irgendwie nicht mehr so richtig nach dem viel zitierten Wellenbrecher-Lockdown, den es ja ursprünglich einfach mal geben sollte, mit dem wir dann uns irgendwie durch den Winter schleppen wollten zumindest.
Ja, der scheint nicht funktioniert zu sein. Die Zahlen sind ja bislang nur so um 40% zurückgegangen, die Kontaktbeschränkungen oder Kontaktreduzierungen. Und Ute Teicher, die Vorsitzende der Gesundheitsdienste im öffentlichen Dienst, sie sagte ja, eigentlich wären 50-70% notwendig, um tatsächlich diesen Wellenbrecher zu erreichen, von dem immer wieder gesprochen wurde. Und davon sind wir noch weit entfernt. Und deswegen verbindet sich ja mit all dem die Hoffnung, dass die Menschen trotz aller gesetzlichen Vorgaben tatsächlich vernünftig sind und einfach einfach selbst zu Kontaktbeschränkungen kommen und Kontakte vermeiden, wo immer es nur geht.
Tja, kannst du diejenigen verstehen, die es als extrem frustrierend empfinden, dass wir nach einem halben Jahr in der Pandemie im Prinzip wieder genau da angekommen sind, wo wir letztes Frühjahr waren und uns von einem Lockdown anscheinend zum nächsten hangeln, weil wir es immer noch nicht besser wissen letztendlich?
Also ich möchte in dieser Situation tatsächlich kein Gastronom oder Solo-Selbstständiger sein, weil für diese Personengruppen muss das Ganze natürlich absolut frustrierend sein. Auf der anderen Seite sind wir immer noch viel weiter entfernt von dem, was in vielen anderen Ländern, in unseren Nachbarländern stattfindet, wo es viel radikalere Ausgangsbeschränkungen und dergleichen mehr gibt, wo fast alles geschlossen hat. Und insofern ist das, ob der vielen staatlichen Hilfen, zwar ein unangenehmes, aber doch scheinbar notwendiges Mittel, um diese Pandemie einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und man kann tatsächlich nur hoffen, dass es ein überschaubarer Zeitraum bleibt, in dem wir das ganze Ding handeln können und dass dann tatsächlich mit Jahresbeginn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, dass zumindest die Risikogruppen schnell und intensiv geimpft werden können, um das Risiko insgesamt zu beschränken und uns wieder Stück für Stück mehr Freiheiten zu ermöglichen.
Ich habe hier noch ein Thema auf meinem Zettel, das ich unbedingt ansprechen wollte, hatte ich aber vergessen. Was ist mit dem Böllerverbot, das von einigen ins Spiel gebracht wurde? Kommt das oder ist das vom Tisch?
Das ist so erst einmal vom Tisch, also zumindest vom Tisch, was die private Böllerei angeht, die soll es tatsächlich geben können, aber es soll ein Verbot für öffentlich veranstaltete Feuerwerke geben, also hier das große Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin und anderes, das soll es nicht geben, weil man einfach Menschenansammlungen vermeiden will, aber ein Verbot von Feuerwerken und auch der Verkauf von Feuerwerk, der soll weiter gestattet werden und ein Verbot soll es deshalb nicht geben, aber das alles nur im privaten und im kleinen Raum. Aber ich würde mal sagen, Philipp, auch da ist das letzte Wort tatsächlich noch nicht gesprochen. Wir erinnern uns ja gestern schon an die Debatte, Stefan Weil und andere Ministerpräsidenten, die haben ja schon davor gewarnt, nach dem Motto, ja, nach der zweiten Rakete wird auch die dritte Flasche aufgemacht und wenn die Menschen erstmal gesellig und gemütlich werden, dann ist das Ganze nur noch schwer zu kontrollieren und das ist ja das eigentliche Problem, nicht das Feuerwerk, sondern wie sich die Menschen davor und danach verhalten, ob sie zusammenkommen, wie sie feiern und ob das in großen Gruppen oder tatsächlich nur in wirklich kleinen geschieht. Und das bleibt am Ende die entscheidende Frage. Und ich vermute, das wird morgen nochmal ein Thema sein in dieser Runde.
Es bleibt ein Fahren auf Sicht. Und dann Mitte Dezember sprechen wir wahrscheinlich wieder. Vielen Dank,
ganz
Volker.
Sicher.
Und vorher wahrscheinlich auch. Volker, danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
I believe we can make meaningful change through public service.
I'm returning to government to help solve the climate crisis.
I am going to represent America on the world stage.
And we are ready to lead on foreign policy and national security.
Historic challenges demand historic new approaches.
Dieses kurze Video hat das Team von Joe Biden in der Nacht veröffentlicht, in dem sich einige der designierten Minister des 46. US-Präsidenten kurz vorstellen. Natürlich viel Pathos, klar, sind ja die USA, aber es ist gut geeignet, um zu verstehen, wie sich die künftige Regierung selbst sieht. Divers, hochqualifiziert, erfahren und vor allem mit dem Bekenntnis zum Multilateralismus. Also in jeder Hinsicht das absolute Gegenteil zu Donald Trump. Alles zurück auf Null. Amerika ist zurück am Tisch. Amerika ist back at the table.
America is back at the table.
So, aber hier halte ich die Platte mal an, denn die Frage ist ja, was ist überhaupt noch da von der vermeintlich guten alten Zeit? Markus Pindur ist jetzt in der Leitung. Hi Markus.
Grüß dich.
Markus, du warst ja auch die vermeintlich gute alte Zeit. Du warst unser Washington-Korrespondent in der letzten Amtszeit von Obama, also von 2012 bis 2016. Und jetzt für die Wahlen und die Transition bist du wieder da, um für uns zu berichten. Erkennst du das Amerika von damals noch wieder?
Naja, völlig. Also das ist schon klar. Es ist kein völlig verändertes Land. Es war damals gespalten und es ist heute auch gespalten. Das ist ganz klar, das kann man sehen. Es sind verschiedene Lebenswelten auch. Es ist uns nach 4 Jahren Donald Trump viel klarer, wie unterschiedlich diese Lebenswelten sind, in denen die Menschen leben und die Realitäten, die sie wahrnehmen. Das ist richtig. Das ist etwas anderes. Das ist sicher klar. Aber im Prinzip erkenne ich das Land natürlich wieder.
Weil mit Donald Trump zum ersten Mal ein Präsident da war, der die andere Lebensrealität der US-Amerikaner total knallhart durchgesetzt hat? Oder geht das zu weit?
Naja, das kann er ja nicht. Also kein Präsident kann das, eine Lebensrealität komplett durchsetzen. Das geht nicht, sonst wäre er auch nicht abgewählt worden. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist schon so, dass es da einen Teil der Bevölkerung gibt, der Wahlbevölkerung, die tatsächlich einfach bestimmte Sachen nicht anerkennt. Das fängt beim Maskentragen zum Beispiel an. Also das ist hier total politisiert, wenn man irgendwo im Süden auf dem Land ist und man trägt da eine Maske in einem Laden, dann ist man sofort wegsortiert und als Liberaler, als Linker eingeordnet. Das ist ganz klar. Da gibt es also völlig andere Maßstäbe und auch die Weigerung einfach, bestimmte Sachen zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist größtenteils eine Stadt-Land-Geschichte. Mhm. Also man kann das auch auf der Wahlkarte sehen. Die urbanen Zentren im Nordosten zum Beispiel sind alle blau, also demokratisch unterlegt. Die urbanen Zentren auch sonst auch im Land, auch im mittleren Westen und was man hier so Flyover Country nennt, die sind auch alle blau. Aber dazwischen ist viel, viel rot, also viel republikanisches Territorium. An der Westküste wird es wieder komplett blau. Aber dazwischen liegt halt viel Rot. Und diese unterschiedlichen Lebenswelten, die bestimmen auch die Wahrnehmung und die politischen Ansichten der Amerikaner.
Und das hat eigentlich gar nicht so viel mit den einzelnen Staaten zu tun, sondern im Prinzip ist ein blauer Staat einfach nur ein Staat, in dem die Stadtbevölkerung sozusagen die Landbevölkerung zahlenmäßig übertrumpft und umgekehrt.
So genau so ist das. Ja, genau so ist das. In Pennsylvania kann man das sehr schön sehen. Da gibt es 3 urbane Zentren, die aber praktisch dafür gereicht haben, Joe Biden diesen Staat gewinnen zu lassen.
So, was wir allerdings festhalten können, um mal wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen, Donald Trump hat als Präsident mit im Prinzip jahrzehntelangen Kontinuitäten amerikanischer Politik, sowohl im Inland noch stärker eigentlich im Ausland, gebrochen. Und Biden und sein Team, das ich ja gerade kurz eingespielt habe, beziehungsweise das Video von seinem Team, die wollen jetzt aufräumen, was Trump so an Kollateralschäden auf der Welt hinterlassen hat. Fangen wir mal mit einigen Themen an, zum Beispiel Klima- und Umweltschutz. Kann Biden einfach alles rückgängig machen, was Donald Trump sozusagen nicht gemacht hat, beziehungsweise kaputt gemacht hat?
Also Donald Trump ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Biden kann ohne weiteres da wieder einsteigen. Das geht schon, das ist kein Problem. Das basiert zwar auf einem Gesetz, aber dieses Gesetz ist ja noch da und Donald Trump ist per Exekutivverordnung da ausgestiegen. Das ginge also ohne weiteres. Nur wissen wir ja alle, das Pariser Klimaabkommen hat keine verbindlichen Ziele. Das ist eine Absichtserklärung. Üble Klimaschädiger wie China und Russland sind immer noch in diesem Abkommen, aber das ändert nichts an ihrer Politik. Wenn jetzt Biden etwas verändern will an der Klimapolitik, braucht er dafür politische Mehrheiten. Und dann kommen wir wieder auf die Innenpolitik zurück. Das setzt voraus, dass er zum Beispiel im Senat auch eine Mehrheit bekommt. Und das wiederum setzt voraus, dass die Demokraten im Januar 2 Stichwahlen gewinnen, die beide in Georgia stattfinden. Ein Staat, der knapp, ganz knapp an Joe Biden gegangen ist, aber davor lange, lange nicht mehr an einen Demokraten. Das heißt, es steht auf der Kippe, wie das dort ausgeht. Das ist nicht vorhersagbar. Und daran wird sich auch entscheiden, was der Präsident hier an Umweltgesetzgebung oder auch sonstiger Gesetzgebung durchsetzen kann.
Es ist tatsächlich so, wenn Biden den Senat nicht gewinnt, also wenn am Ende die Republikaner da weiterhin die Mehrheit haben, dass im Prinzip ihm von dem ersten Tag an die Hände gebunden sind und er gar nicht, also fast gar nichts machen kann, wenn er nicht die Zustimmung hat? Ich meine, er hat ja auch noch das Mittel der Präsidialverordnung.
Also Präsidialverordnungen müssen auf einer gegebenen gesetzlichen Grundlage beruhen, sonst sind sie verfassungswidrig. Das ist das eine. Also ein Präsident kann nicht einfach Gesetze erlassen, das geht nicht. So, und tatsächlich ist es so, wenn die Republikaner sich dann stur stellen und im Senat einfach auf Durchzug schalten und wenn sich kein republikanischer Senator findet oder 2, die dann mit den Demokraten stimmen, das ist ja auch eine Möglichkeit, dann in der Tat, dann ist Joe Biden legislativ völlig blockiert und kann nicht viel damit anfangen, dass er Präsident ist. Jetzt ist die Frage, wie werden sich die Republikaner verhalten? Bei Obama haben wir gesehen, dem haben sie von Anfang an gesagt, wir wollen, dass du nur eine Präsidentschaft hast. Sie haben ihm nichts gegönnt und sie haben eigentlich dann 6 Jahre lang, als sie eine Mehrheit hatten in beiden Häusern, alles blockiert, was sie nur blockieren konnten. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das auch diesmal passieren wird. Und Joe Biden versucht dem zu entgegnen, indem er tatsächlich so eine Umarmungsstrategie im Moment noch anwendet und sagt, ich hatte ja ausdrücklich gesagt, ich will Präsident aller Amerikaner sein. Ein Satz, der ja schon so Donald Trump überhaupt nicht über die Lippen gekommen wäre. Schauen wir mal, wie weit das trägt und ob es vielleicht republikanische Senatoren gibt aus Staaten, in denen die Mehrheiten sehr knapp sind. Das heißt, die elektoral darauf angewiesen sind, dass sie auch potenziell demokratische Wähler überzeugen. Und die könnte man eventuell dann herauslösen aus der republikanischen Mehrheit im Senat. Das muss aber wirklich in jedem Einzelfall dann ausgehandelt werden. Und da muss man in jedem Einzelfall wieder genau hingucken, was ist da drin und was will der einzelne Senator dann für seinen Bundesstaat heraushandeln.
Wie sehr hat denn Donald Trump eigentlich mit seiner Klimapolitik dem Klima geschadet? Kann man das sagen? Er ist aus dem Klimaabkommen ausgetreten. Da hast du gerade auch schon die Tücken erklärt, was das eigentlich genau heißt, nämlich erstmal noch gar nicht so viel. Er selbst hat ja jetzt neulich gesagt, dass er eine sehr erfolgreiche Klimapolitik gemacht hat. Hat er irgendwelche Pflöcke eingeschlagen, die man ganz dringend ja sozusagen wieder entfernen müsste?
Also Donald Trump ging es ja im Wesentlichen darum, dass er mehr Kohle abbauen lassen wollte und den Leuten in diesen teilweise sehr verarmten Kohlegebieten gesagt hat, wenn ich Präsident werde, dann wird wieder mehr Kohle abgebaut. Das ist aber nicht der Fall, weil der Markt nicht mehr Kohle nachfragt. Und das ist unter anderem deshalb der Fall, weil die Industrie sich schon seit langem einfach umstellt. Und das ist auch deshalb nicht der Fall, weil viele Einzelstaaten schlicht und ergreifend an ihrer Umweltgesetzgebung festhalten. So zum Beispiel Kalifornien. Kalifornien wird nicht von seinen hohen Umweltstandards, zum Beispiel bei den Autoabgasen, abrücken, weil ein Präsident das verlangt. Mhm. Das geht nicht und das wird auch nicht passieren. Das heißt, auch hier entwickelt sich das Land, je nachdem, wo man hinschaut, in sehr unterschiedliche Richtungen.
Okay, dann lassen wir das Thema aber beiseite. Kommen wir zu einem anderen Thema, das jetzt viel in der Presse war. Die US-Truppen im Ausland, Stichwort Afghanistan. Der Einsatz soll langfristig beendet werden. Das ist Konsens. Das wollen auch die Demokraten. Dennoch hat Trump jetzt noch schnell einen großen Teilabzug der Truppen befohlen. Funktioniert das einfach so in 2 Monaten? Ist ja auch erstmal ungewöhnlich, dass man das im Prinzip als Lame Duck in so einer Transition-Phase macht. Eigentlich lässt man ja dem nächsten Präsidenten eine freie Hand.
Das ist in der Tat richtig. Das ist wieder einer der Tabubrüche, die Donald Trump begangen hat, neben den vielen anderen. Das stellt in der Tat aber Joe Biden vor ein Dilemma. Die Truppen in Afghanistan zum Beispiel, die da abgezogen werden sollen, die sollen 5 Tage vor seiner Inauguration, seiner Amtseinführung abgezogen werden. Ob das genau so hinhaut, werden wir sehen. Die Sache ist nur die, das sind Dinge, die sind natürlich schwer rückgängig zu machen.
Wenn die weg sind, sind sie weg. Dann schickt man sie nicht mehr hin.
Das ist eben der Punkt. Das weiß man nicht genau. Also es sind jetzt nicht so viele Truppen, dass das ein Riesenaufstand wäre. Es geht ja nur um 2.500 Leute. Aber es ist tatsächlich ein Dilemma für Biden, weil auch die Demokraten wollen nicht langfristig in diesen Kriegen bleiben. Nur diese 5.000-Mann-Truppe reicht dazu aus, sich selber zu verteidigen und den afghanischen Streitkräften ein Rückgrat einzuziehen und die zu unterstützen. Bei 2.500, da haut das militärisch nicht mehr hin. Die können sich gerade noch selber verteidigen und schützen und sitzen dort eigentlich wie die Maus in der Falle. Das heißt, man kann es schon sehr gut begründen, warum man dann sagt, wir schicken dort wieder diese 2.500 Leute hin. Das wird man dann sehen. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Das ist in der Tat richtig. Man kann das im ersten Schwung machen nach der Inauguration und sagen, okay, das ist jetzt etwas, was wir schlicht und ergreifend mal ganz schnell rückgängig machen. Es ist auch nicht die Welt, 2.500 Mann.
Gut, dann schauen wir nochmal in eine andere Krisenregion, wenn wir schon bei der Außenpolitik sind. Iran, das Atomabkommen, haben Obama und Biden während deiner Korrespondentenzeit maßgeblich verhandelt. Trump ist, wie wir alle wissen, ausgetreten aus dem Atomabkommen. Gibt es da ein Zurück? Kann da Biden wie beim Pariser Klimaschutzabkommen sagen, okay, wir sind wieder dabei?
In den Fluss kann man nicht zweimal steigen. Das geht so nicht. Da hat sich auch was geändert. Man muss einfach sagen, die Iraner sind das Hauptproblem dabei, die ja auch den Europäern gegenüber überhaupt keine Entgegenkommen gezeigt haben und mittlerweile wieder ein Vielfaches dessen an spaltbarem Material eingelagert haben, was sie dem Abkommen zufolge dürften. Das wird ein Riesenproblem werden und die Iraner werden sich das, wenn, dann glaube ich, sehr teuer abkaufen lassen. Andererseits kann sich Biden auch nicht leisten, da viele Konzessionen zu machen, denn man muss ganz klar sagen, dieses Abkommen war eine wackelige Angelegenheit. Das war immer nur ein Notnagel auf Zeit. Man hat damit 10, 15 Jahre lang den Iran in Schach gehalten und seine nuklearen Ambitionen. Man wusste nicht, was danach passieren würde. Das hat das Abkommen sowieso nicht abgedeckt. Der Iran hat auch überhaupt keine Zeichen des Entgegenkommens gesetzt. Das muss man sagen. Schauen Sie sich an, wie sich die Milizen in Syrien verhalten haben, wo sie den Schlechter Assad unterstützt haben. Oder schauen Sie sich an, wie der Iran sich im Jemen verhalten hat. Also da muss man ganz klar sagen, trifft man auf einen Partner, in Anführungsstrichen, mit dem es sehr, sehr schwer werden wird, tatsächlich wieder so etwas zu verhandeln. Und man kann vielleicht, indem man kurzfristig die Daumenschrauben nochmal anzieht gegenüber dem Iran und noch härtere Sanktionen durchsetzt, tatsächlich erreichen, dass da die Konzessionsbereitschaft steigt. Denn dem Iran geht es wirtschaftlich sehr schlecht. Und diese Karotte kann man tatsächlich einsetzen. Die wird man aber auch einsetzen müssen und da werden übrigens die Europäer auch mitspielen müssen. Das ist übrigens auch eine Sache, die kam noch gar nicht jetzt in unserem Gespräch zutage. Die Europäer müssen tatsächlich auch der Biden-Administration mehr anbieten und aktiver werden und tatsächlich auch gegenüber Iran, Moskau und China konfrontativer werden.
So, Markus, jetzt hast du mir die Karotte hingeworfen, den Wink mit dem Baumarkt. Ich habe ihn verstanden. Die Welt hat sich weitergedreht. 2017 ist eben nicht mehr 2021. Wir sprechen ja mal schnell vom 2%-Ziel, dass die Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes festschreibt, was Deutschland seit Jahren nicht erreicht, worauf sich Deutschland aber verpflichtet hat. Wo werden die Europäer überall Konzessionen dann machen müssen, auch einer Biden-Administration?
Sie werden einfach die USA darin unterstützen müssen, ein Minimum an globaler Ordnung durchzusetzen. Wir haben zum Beispiel jetzt den Fall, dass zwei Trägergruppen, Flugzeugträgergruppen der Amerikaner in Reparatur sind und die anderen dadurch sehr, sehr lange im Dienst sind und tatsächlich die Ressourcen einfach sehr, sehr gestreckt werden müssen. Es wäre denkbar, dass die Europäer an irgendeinem fernen Zeitpunkt den Amerikanern dabei helfen könnten. Dazu muss man wissen, es sind immer 7 Flugzeugträgergruppen der Amerikaner, die um den Globus rotieren und allein durch ihre Präsenz dort etwas zeigen, nämlich bitte haltet euch an minimale Ordnungsmaßstäbe, haltet euch an das Minimum an Völkerrecht. Wir sind hier da und schauen auf euch. Das ist sehr wichtig. Das kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Das ist nicht schlagzeilenträchtig, aber das ist hochpräsent. Ich glaube, Kerry war es mal, der gesagt hat, vor einem Flugzeugträger stehend, das hier sind 100.000 Tonnen Diplomatie. Und das stimmt auch. Das ist ein Teil der Diplomatie, den darf man nicht vergessen. Und da könnten die Europäer zum Beispiel mehr Anstrengungen unternehmen. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 4 Jahre eine Chance, uns einzustellen darauf, auch den Amerikanern unter die Arme zu greifen und auch bessere Verbündete zu werden und nicht einfach nur Freerider, wie das schon Obama gesagt hat übrigens 2014. Das Thema ist nicht ganz neu. Das kam nicht mit Donald Trump, das war schon vorher da. Donald Trump hat es nur polemisch aufgenommen und auf seine Art eben sehr zerstörerisch in die gegenseitigen Beziehungen eingebracht.
Ist es alles tatsächlich nur das Thema Sicherheit? Was ist zum Beispiel mit dem Thema China? Was ist mit dem Thema Handel? Wird Biden da eine andere Linie vertreten als Donald Trump?
Also ohne Sicherheit ist zunächst mal alles andere nichts. Prosperität gibt es nur unter einem großen Sicherheitsschirm. Das ist der Grund, warum die osteuropäischen Staaten übrigens so schnell in die NATO wollten, bevor sie noch in die EU wollten. Also Sicherheit ist erstmal ein grundlegendes Thema, dem man sich widmen muss, ob man will oder nicht. Das ist das Erste. China, da wird es schwierig, gerade auch für die Deutschen, denn das Verhalten von China, das immer aggressivere Verhalten in seiner Region, dass der Unwille von China, sich auf Mindestmaßstäbe einzulassen beim Handel, wie zum Beispiel Reziprozität auch bei den Investitionen. Also wir können ja nicht einfach so in China investieren, aber China nimmt sich das heraus, wann immer es will, das in Europa zu tun. Zum Beispiel China hält sich nicht an Urheberrechte. Das alles müssen wir irgendwann mal konfrontieren. Und wir haben uns bisher darum gedrückt, weil wir wollten, dass unsere schöne Automobilindustrie in China gut weiter produzieren kann und wir weiterhin viele Güter nach China verkaufen können.
Werden wir uns irgendwann entscheiden müssen? Auch unter
einem Nein, wir müssen uns nicht entscheiden. Ich glaube, diese Administration wird uns davor bewahren können, uns da zu entscheiden. Denn ich glaube, gerade Tony Blinken, der designierte Außenminister, der hat gesagt, er will tatsächlich, dass Westeuropa, also die EU, Staaten und Amerika eine gemeinsame Linie finden gegenüber China, sodass man sich eben nicht entscheiden muss zwischen den USA und China. Das wäre der schlimmste Fall, denn dann wäre unser beider Einfluss dies und jenseits des Atlantik einfach geschmolzen und geschrumpft.
Markus, vielen Dank dir nach Washington.
Alles klar.
dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Hier können Sie hinschreiben, wenn Sie Anregungen haben. Ich bin Philipp May. Ich bedanke mich und ich verabschiede mich. Bis bald. Tschüss.